Hallo, hier sind Tanja
und Nadine.
Wir berichten euch alle paar Wochen über Wissenswertes und Interessantes aus unserer Solawi Fair und Teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen. In dieser Folge habe ich über die Bodenbearbeitung an unserem Feld mit Angelika Gesellmann gesprochen. Was ist das Gesündeste für unseren Boden? Was können wir tun, damit er gesund bleibt? Und wie sieht die Bearbeitung über das Jahr aus? Wenn euch das interessiert, hört gerne rein. Viel Spaß!
Der Solawi Fair und Teilen Podcast.
Hallo Angelika, schön, dass wir hier am Solawi-Feld sind und du bei mir bist. Und ich habe so ein paar Themen zur Bodenbearbeitung, die ich gern wissen würde. So ein paar Fragen. Und vor allen Dingen würde ich gern wissen, woher wisst ihr als Gärtner, dass der Boden, den ihr bearbeitet, auch gut ist? Dass man da noch irgendwie was machen muss oder halt es passt so? Wie könnt ihr das rausfinden?
Ja, gute Frage. Also das Erste ist natürlich mal, wir können schauen, ob es wächst. Wenn der Boden gut ist, dann wächst es gut. Und manchmal sieht man das halt auch wirklich im Beet selber, dass du Stellen hast, wo es bombastisch wächst und daneben irgendwie sind die gleichen Pflanzen, die gleich viel Wasser gekriegt haben, gleich warm war es, gleich viel Licht und die sind viel niedriger. Und das, also, und entwickeln sie viel langsamer, sind kleiner. Also daran kann man es schon mal von oben sehr gut sehen, wie es drunter ausschaut. Und dann gibt es eine ganz einfache Methode, und zwar die Spatenstichprobe. Hast du von der schon mal gehört?
Es ist ein Spaten dabei. Genau, man sticht.
Ja, genau, man sticht
in den Boden.
Hier zu erklären.
Ja, sollen wir uns das anschauen? Also wir könnten zur Gründüngung gehen, da könnt ihr das zeigen. Also wie du schon richtig gesagt hast, ganz simpel, was man einfach immer am Hof oder im Garten hat. Wir haben hier einen Spaten und da haben wir jetzt natürlich ein Stück Gründüngung ausgesucht. Man sieht jetzt da oberflächlich total schön, die Phacelia blüht gerade, das Weiße, da ist der Buchweizen, ein bisschen Ölrettich ist dabei, die Sonnenblumen kommen. Also das ist ein Flecken, den wir eingesät haben, damit der Boden eben speziell wieder sich erholen kann, nachdem er im Gemüse tragen hat. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir einfach, ob das da funktioniert. Ah, also ich stelle den Spaten einfach ganz normal auf die Erde und stich darunter. Daran merke ich natürlich schon, ab wo wird der Widerstand größer. Also das heißt, wo ist es dann schon fester, auch verdichteter der Boden. Das spürt man schon einmal beim Einstich. Jetzt gehe ich da quasi einmal rum, damit die da wirklich so wie so ein, wie so ein Würfel genau rausheben kann an Erde. Das geht da schon relativ gut. Das freut mich schon einmal. Das heißt, es ist nämlich relativ locker. Und dann heben wir diesen Würfel Erde da einfach mal raus.
Aha.
So.
Minecraft.
Legen wir den vor uns hin. Und den kann man jetzt natürlich beurteilen. Also, was da sofort auffällt, ist natürlich, dass wir in den ersten Zentimetern, also ich sage jetzt mal, das sind so 10 Zentimeter, auf jeden Fall eine sehr schöne dichte Durchwurzelung haben. Ja. Das machen wir ja eben mit dieser Gründüngung. Also, dass wirklich der ganze Boden durchwurzelt ist. Und diese Durchwurzelung ist im Grunde deswegen so wichtig, weil man ja draufgekommen ist, vor gar nicht so langer Zeit, dass Wurzeln nicht nur einfache Sauginstrumente sind, die einfach Wasser und Nährstoffe aus dem Boden saugen und in die Pflanze pumpen, sondern ganz umgekehrt funktioniert das genauso. Die Pflanze leitet über die Wurzel, also sogenannte Wurzelexudate, in den Boden hinein. Und das ist dann im Grunde auch wiederum Futter für diese ganzen Lebewesen, die es im Boden gibt, für das Bodenleben, sagt man vereinfacht. Und ein aktives Bodenleben trägt dann zu einer guten Krümelstruktur bei. Und das können wir uns jetzt da anschauen, wie weit das schon funktioniert hat. Also wir sehen auf einer Seite eine sehr gute dichte Durchwurzelung. Und wenn ich jetzt da ein Stück Erde einfach in die Hand nehme und mir das anschaue, gut, wir sehen natürlich schon mal die Bodenart. Wir sehen, es ist bei uns relativ ein sandiger Lehm. Das ist unsere Hauptbodenart, das bröselt. Gell? Also ein bisschen ist wie am Sandstrand. Aber du siehst, da ist eigentlich eine schöne Struktur von den einzelnen, vom Boden einfach erkennbar. Aber du siehst auch, wenn wir jetzt da weiter tiefer hinunterschauen, der Boden ist ja also in Schichten aufgebaut, dass es da unten die Bewurzelung und die Durchwurzelung schon schlechter wird. Ja, also das heißt, unser Ziel ist jetzt auch mit dieser Gründüngung, dass diese Wurzeln noch tiefer hinuntergehen, damit die den Boden noch lockerer und von einer feineren Struktur einfach machen, damit der dann mehr Wasser aufsaugen kann noch und einfach fruchtbarer wird. Aber das heißt in Summe, also das ist die Methode Spatenstichprobe, das kann man jedem mal empfehlen, auch jedem, der mal einen Garten hat, einfach mal drunter zu schauen, wie schaut es eigentlich drunter aus, gibt es da Verdichtungen. Das würde man jetzt da massiv sehen, da wird so ein richtiger Block rauskommen, das kommt jetzt bei uns nicht, das ist schön, das liegt anders
als
daran.
Das ist so, dann als ein Brocken, also das genau. Ist dann ein Brocken, da kommt dann nichts mehr durch.
Genau.
Okay.
Das kann natürlich dann sein, ein bisschen tiefer unten wird das ja immer so. Dann kommt immer eine lehmigere Schicht, festere Schichten. Das ist bei uns einfach da so, aber das sollte halt oben, sollte dieser Wachstumshorizont möglichst groß sein.
Okay. Und wie würde der jetzt aussehen, wenn der so top, also der beste Boden, den ich habe, was hätte der für eine
dann
Farbe?
Würde,
jetzt ist also so hell, also ein bisschen dunkelbraun.
Genau, die Farbe ist eigentlich sehr schön und die Farbe ist hauptsächlich auf die Mineralien, die drinnen sind, zurückzuführen. Also Farbe sagt da in dem Fall gar nicht so viel aus. Er kommt ja immer auf den Trockenheitsgrad an. Es ist übrigens erstaunlich, obwohl es jetzt relativ viel geregnet hat die letzten Zeiten. Schau mal, wenn du da hinkreist, das Wasser geht wirklich sehr, also es ist nur immer fast zu wenig. Es geht gar nicht so tief nur runter. Die Pflanzen saugen schon wieder vorher auf. Ein perfekter Boden würde jetzt so ausschauen, dass diese dichte Durchwurzelung da bis 20 cm runter geht. Das wäre ein Traum. Ja? Also da wollen wir hin. Und dafür braucht es eben auch eine besondere oder eine Art der Bodenbearbeitung. Und da muss der Boden halt entsprechend da immer wieder bestellt werden.
Und diese Bodenproben, sind die jetzt nur für dich relevant oder schickst du die auch ein?
Also diese Spatenproben sind eigentlich so ein Test, den man selber am Acker macht. Also wenn man einfach mal wirklich wissen möchte, wie sieht es da drunter aus. Auch wenn mal eine Beratung da ist von Bioland oder Gärtnerberater, dann schaut man sich das tatsächlich direkt mit dem Berater vor Ort an. Was ist da los? Aber wir nehmen auch Bodenproben, das ist auch vorgeschrieben. Alle 3 Jahre muss man Proben auch einschicken fürs Labor. Aber da gibt es noch viel genauere Vorgaben. Also da dürft ihr jetzt nicht einfach irgendwo mit dem Spaten reinstechen und ein bisschen Erde rausnehmen, sondern da muss man bestimmte pro Fläche bestimmte Kontrollpunkte einfach festsetzen, okay. Möglichst über die Jahre immer die gleichen und muss da 25 verschiedene Proben zusammenmischen. Da gibt es einen Bodenprobenstecher, mit dem man das dann nimmt in bestimmten Tiefen und muss das dann zusammenmischen und aus dem dann eine bestimmte Menge abpacken und ins Labor schicken. Also das muss unter ein bisschen kontrollierteren Bedingungen stattfinden. Wobei es natürlich auch immer, und dann wird im Labor halt geschaut, was dann da die Hauptnährstoffe, die einfach im Boden vorhanden sind, Kali, Phosphor und so, wird einfach geschaut, braucht es da was auch von den Spurenelementen, wie steht es mit der Düngung, muss man bestimmte Dinge nachdüngen, ist irgendwo schon zu viel und da kriegt man einfach Rückmeldung diesbezüglich.
Gibt es da auch so eine Art, dass man das Labor sagt, so ihr dürft da nichts anpflanzen, weil etc. pp., es gibt irgendwas, was nicht drin sein darf, es ist verseucht? Wird das
ja, das würde dann rauskommen. Ja. Wir haben am Anfang tatsächlich, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, haben wir verschiedenste erweiterte Proben gemacht mit Schwermetallen und allem Möglichen. Und da ist aber Gott sei Dank, wie zu erwarten war, nichts rausgekommen. Also im Sinne von alles gut. Also da, aber natürlich, aber das ist, glaube ich, speziell in Gebieten, wo viel chemische Industrie oder so weiter ist. Oder wenn wo Unfälle passiert sind, also, klar, dann werden natürlich Bodenproben so gemacht und getestet und genau. Aber da sind wir Gott sei Dank wunderbar im grünen Bereich. Da ist ja der Betrieb, auf dem unsere Solavi ist, ist ja seit 30 Jahren, wird der biologisch bewirtschaftet. Da war es auch nicht anders zu erwarten.
So, wo du jetzt gesagt hast, dass der Boden hier am Anfang ganz anders aussah. Wie sah der denn aus? Wie war das denn hier am Anfang? Erklär das doch mal bitte.
Es war einmal, genau. Wie wir da angefangen haben, oder bevor wir da angefangen haben, war das eine Kuhweide. Also du siehst ja, wir haben ja links und rechts von unserem Feld ist weiterhin Kuhweide. Und genau so hat es hier eben am Anfang auch ausgeschaut. Das ist auf der einen Seite für den Boden ist ein Dauergrünland, wie so eine Weide ja genannt wird, eigentlich super. Ja, weil du einfach das ganze Jahr über ist die bewachsen, ist eigentlich optimal. Das Problem ist natürlich, dass es war eine sehr hofnahe Weide. Das heißt, die Tiere, wann immer das Wetter zu schlecht war, um die weit rauszutreiben, hat man sie hierher gelassen. Also das heißt, sie haben da natürlich schon einiges an Trittschäden und Verdichtungen reingetreten, weil das ist so das große Problem, solange der Boden trocken ist, dann ist er sehr tragfähig und dann passiert dem nichts, wenn eine Kuhherde drüber trampelt. Aber sobald der Boden zu nass ist und das ist ja, der Boden ist ja wie ein Schwamm und wenn du dann auf den draufsteigst und der ist nass, dann gehen diese ganzen Hohlräume im Boden einfach weg. Es macht einfach zu und die gehen dann nicht wieder auf wie beim Schwamm, sondern die bleiben dann zu und dann hast du da Verdichtungen drinnen. Genau, das heißt, wir hatten da in der Tiefe doch einen ziemlich verdichteten Boden. Ja, so hat der am Anfang eben ausgeschaut. Dann haben wir natürlich am Beginn bestimmt mit dem Flug, wir haben am Anfang mit dem Flug gearbeitet noch, war aus unserer damaligen Sicht auch notwendig, einfach um das Grünland umzubrechen zu Acker.
Also ihr habt dann einmal jetzt, seid ihr hier komplett mit dem Flug?
Ja, genau. Genau. Am Anfang ist das Flugwand, damals war es natürlich auch noch viel kleiner. Also das fällt ja gerade da bis zu dem Schuppen, wenn überhaupt. Ach, nicht einmal, wahrscheinlich nur. Ich glaube, das erste Feld war so lang wie jetzt unser Gewächshaus. Also es war noch viel kleiner. Aber Stück für Stück ist dann die gesamte Fläche irgendwann auch mal gepflügt worden. Aber mit dem Flug ist das eben auch so eine Sache. Da bringt man sie, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, ganz leicht eine sogenannte Pflugsohle rein. Ja, das heißt, da hat man dann oben das zwar gewendet, aber dort, wo der Schar dann in den Boden reinfährt, ja genau, und das macht so eine Schmierschicht drinnen. Und da, das sperrt dann ganz oft einfach das Wasser dort ab. Und deswegen hat man gerade am Beginn damit zu kämpfen, immer wieder mit Staunässe, mit dieser Pflugsohle. Und genau, und teilweise war die Humusschicht sehr unterschiedlich verteilt. Wir hatten, du siehst ein bisschen so im Boden, das sind halt auch so Wellen drinnen. Und das ist angeblich schon von Urzeiten her früher aufgeschüttet worden von Menschen, zu quasi der Humus zusammengekratzt, zu Hügeln gemacht und dort, ja, so arg. Okay. Und da hat man wirklich bemerkt, dass auf diesen Hügeln hattest du eine viel tiefere Humusschicht, hat man immer mit der Spatenprobe gut sehen können. Und in den Tälern hattest du eine viel niedrigere. Also wir hatten sehr eine ungleiche Humusverteilung. Auch am Beginn. Sieht man jetzt auch manchmal nur, das ist natürlich nichts, was du von heute auf morgen irgendwie komplett ausgleichen kannst. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Aber wir haben da, glaube ich, in verschiedenster Weise gute Aufbauarbeit geleistet, was den Boden betrifft.
Wie lange macht ihr das jetzt schon, den Boden aufbauen?
Naja, das ist unterschiedlich, je nach Fläche. Also hier herunten, wie gesagt, wo wir mit der Solawi begonnen haben, sind wir jetzt in der 8. Saison. Okay. Also das heißt, da machen wir jetzt das 8. Jahr, dass wir uns mit dem Boden beschäftigen. Wie gesagt, es ist jetzt noch nicht so lange. Nee, also im Boden zeitgerechnet überhaupt nicht lange. Und dann hat sie ja diese Fläche wirklich Stück für Stück erweitert und ja, also so, darum kann man es generell gar nicht so sagen, wie lange wir das machen. Ja.
Ja, aber wie, dann können wir ja jetzt weiterspringen zu, wie läuft denn die Bodenbearbeitung? Wenn wir jetzt die Geschichte, sagen wir mal, haben von unserer Fläche, wenn ihr jetzt im Jahr mit der Bodenbearbeitung anfangt, was macht ihr dann?
Naja, wir haben auf der einen Seite, pflügen wir nicht mehr, also schon seit,
vorbei.
Das ist vorbei, also gepflügt, wir machen keine wendende Bodenbearbeitung mehr. Um eben den Schichtaufbau des Bodens nicht immer wieder durcheinander zu bringen und quasi immer das Unterste zu oberst zu kehren. Das ist eine Änderung. Dann haben wir nur mehr einen sehr kleinen Traktor bei unserem Feld, der eben wirklich sehr leicht ist. Böse Zungen sagen, es ist ein Spielzeug, aber es ist halt wirklich für den Boden, er schaut schnickelig aus. Ja. So ein kleiner Kubota, aber das Thema ist einfach, der hat nur sehr wenig Gewicht und das gut auf die Reifen, auf relativ breite Reifen. Wir haben sogar eine Sonderbereifung für den, extra breite Reifen, nur mal eher.
Ja,
hallo. Aber da geht es halt darum, dass auch das wenige Gewicht nur auf möglichst viel Fläche verteilt wird, damit eben es zu keiner möglichst wenig, sagen wir mal so. Also klar, du hast immer irgendwo eine Verdichtung, aber zu möglichst wenig. Dann haben wir begonnen, eben auch feste Beete und Wege anzulegen, was mittelgut klappt, weil wir natürlich auch keine ganz ebene Fläche haben. Und da hast du einfach eine Abdrift, da rutschst du doch immer wieder. Also es ist gar nicht so leicht, wirklich jedes Jahr genau die Beete gleich anzulegen wie im Vorjahr. Aber das ist zumindest unser Ansinnen.
Also ihr steckt die am Anfang des Jahres, sagen wir mal, ab.
Nee, kannst du nicht abstecken. Das geht nicht. Da würdest du nicht fertig werden. Aber wir haben diese Blöcke eben, von denen wir wissen, wo sie anfangen. Und wenn du da halt jedes Mal bei dem Block, bei dem Pflock beginnst und dann immer das einhältst, 80 cm Beet, 40 cm Weg, 80 cm Beet, das passt natürlich auch mit den Reifenspuren irgendwo überein, dann kannst du das halbwegs halten. Aber wie gesagt, schwierig ist so ein bisschen unser Ziel, wo wir hinwollen, gar nicht so leicht durchzuziehen. Okay. Genau, aber das heißt Flugwerk, leichter Traktor. Und bei dem Traktor, also am Anfang des Jahres, kriegt der Boden eine Grunddüngung. Die besteht aus Kuhmistkompost, also nicht dem reinen Kuhmist, sondern aus Kuhmistkompost. Und das bekommen mal alle Beete, eben auch mit dem kleinen Traktor, mit einem kleinen Miststreuer.
Das ist der Haufen, der vor der Gemüsekammer.
Ja, wartet, genau, oder? genau. Und das ist eben im Grunde Kuhmist vermischt mit kohlenstoffhaltigem Material. In dem Fall sind das bei uns Hackschnitzel. Mhm. Und das wird einfach gut durchmischt und dann schaut, dass das entsprechend feucht ist. Also entweder auch nur mit Wasser oder beziehungsweise oft dann mit einer ganz leichten Gülle einfach versetzt, also Harn von den Rindern, angemischt. Und dann wird das stark verdichtet aufgesetzt, in was man eben sieht vor der Gemüsekammer liegen. Es wird dann nochmal richtig festgedrückt mit der Schaufel vom Frontlader. Einfach, dass da so möglichst wenig Luft drinnen ist. Und das Ziel ist, dass dann anfangs vermehren sie da drinnen die Bakterien ganz stark, weil sie einfach nur Sauerstoff haben. Und dann geht der Sauerstoff einfach weg. Das Ganze, die Bedingungen werden anaerob. Und in diesem Milieu, das geht jetzt zu weit, wenn wir das chemisch genau uns anschauen, aber da kann eben dieser Stickstoff, der drinnen ist im Rindermist, besonders gut an den Kohlenstoff gebunden werden, sodass er später, wenn man es ausbringt, einfach weder in die Luft entweichen kann, also ausgasen, noch ausgeschwemmt werden kann. Also der ist da einfach gut gebunden an dem Kohlenstoff. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum wir das mit dem Kompost machen.
Okay. Wie mischt ihr denn?
Also das macht der Stefan für uns. Also
mit der Schaufel?
Mit dem Frontlader. Okay. Das wird, und wir, also der Stefan hat sie dafür extra einen Miststreuer auch gekauft. Er verwendet es ja auf seinen Feldern auch. Und da mischt er das, da gibt er einfach schaufelweise Mist, Hackschnitzel und so weiter, eher einfach da rein. Und das wird dann einmal durch den Miststreuer durchgelassen. Also das ist natürlich richtig. Ja, genau. Also das muss man echt, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und wie viel Arbeit eigentlich in diesem Kompost drinnen ist. Aber der ist halt einfach Gold wert als Grunddüngung für alle unsere Kulturen.
Und der wird dann einmal aufgebracht und dann?
Genau, der wird aufgebracht und dann, also natürlich vorher wird geschaut, dass da gemulft ist, beziehungsweise da eben überwintert die Gründüngung oder was auch immer steht, dann kommt dieser Mist drauf. Und dann, bevor wir dann die Beete brauchen, dann fahren wir einmal mit dem Grubber durch. Das sind einfach Zinken, mit denen das grob gelockert wird. Und dann kommt unsere Grelinette zum Einsatz. Das ist das Gerät, das ich da stehen habe.
Die große Grabgabel.
Ja, genau. Doppelgrabgabel heißt sie tatsächlich.
Grabgabel, genau.
Das ist einfach, das sind zwei Stangen, ungefähr, gehen wir ungefähr bis zu den Schultern.
Grabt ihr bis zu den Schultern?
Ja,
gut wie ich.
Okay. Und die hat vier Zinken, die gehen ungefähr so 20, 25 Zentimeter in den Boden rein. Mhm. Und das verwendet man so, dass man das so einfach ansetzt im Beet und dann steigt man da drauf. Das ist gleichzeitig eine Gleichgewichtsübung. Ja?
Ganzkörper.
Genau, das ist Ganzkörpergymnastik. So, und dann sticht man das einfach in den Boden rein. Und jetzt kommt der Trick 17. Man lässt sie nach hinten fallen. Das heißt, arbeitet mit seinem Körpergewicht. Mhm. Und du siehst, diese Zinken lockern den Boden sehr tiefgründig.
Ja, aber
ohne das hinwenden. Genau. Weil jetzt fahre ich wieder raus, stiche ein paar Zentimeter dahinter noch einmal ein. Mache das Gleiche in grün. Und damit lockern wir den Boden tief. Und das ist einfach da, dass man eben diese Pflugsohlen oder diese, die, schau mal, merkst du, da geht es zum Beispiel schon viel schwieriger rein. Mhm. Ah, da war jetzt eine Verdichtung und nur darum geht es, die aufzubrechen. So, so arbeitet man sich einfach das ganze Beet da nach hinten durch. Genau. Das geht, wenn man das erste Mal in einem Beet macht. Natürlich ist das echt Knochenarbeit. Also da musst du auch wirklich sehr nahe nacheinander wieder einstechen und das durchlockern. Das ist wirklich harte Knochenarbeit. Umso öfter man das in einem Beet macht, also wir versuchen es halt bei jedem Beet einmal in der Saison zu machen, hier merkt man schon, es geht schon viel leichter. Also da haben wir schon auch viel richtig gemacht. Und ja, und dann ist das Tiefen gelockert. Mhm. Und dann kommt je nach Kultur, was dann dort wachsen soll, manchmal noch eine zusätzliche Düngung rein, wenn das jetzt besonders stark Zehrer sind. Und keine Ahnung, Blumenkohl, nehmen wir den mal als Beispiel, also ja. Kohlgewächse generell. Da kannst du gar nicht so viel Nährstoffe über die Grunddüngung reinbringen, wie die brauchen, damit die einfach die Köpfe ausbilden, die wir halt da vom Supermarkt gewohnt sind. Also natürlich wird die Pflanze wachsen, aber
kleiner wahrscheinlich.
Kleiner, viel kleiner.
Also Mini-Himbeeren im Wald, die sind
ja
viel kleiner als
genau. Also das ist der Punkt, wenn wir eben dann so große Gemüse haben wollen, riesen Brokkoli, großen Blumenkohl, das sind wir halt gewohnt, sind wir ja regelmäßig im Supermarkt, dann brauchen die eine zusätzliche Düngung, wo dann der Stickstoff im Vordergrund steht.
Mhm. Und was käme da als Düngung jetzt noch drauf?
Ja, das ist im Biolandbau ist da ganz üblich, Hornspäne zu verwenden, weil die einfach besonders stickstoffreich sind. Wir haben das anfangs auch gemacht, also das ist ganz klassisch, macht so gut wie jeder Bio-Gemüsebaubetrieb. Das Problem an diesen Hornspänen ist aber, dass es gibt keine Hornspäne-Verarbeitung in Europa. Das heißt, es gibt generell nur 4 Betriebe weltweit, die die herstellen. Und die sind alle in Afrika, Südamerika, Asien.
Okay.
Und wir wissen, wie die Haltungsbedingungen dort sind. Und also uns war nimmer wohl, dass wir uns diese Hornspäne da auf dem Acker holen, wo wir überhaupt nicht wissen, wo die herkommen, was da drinnen ist, wie diese Tiere gelebt haben, was sie da als angereichert hat, und haben nach Alternativen gesucht und sind da vor einigen Jahren auf die Schafwollpellets gekommen. Mhm. Und das verwenden wir momentan. Das ist, sind einfach Haarpellets, also im Grunde die Wolle von den Schafen, die da entölt wird und ganz fein geschnitten und dann zu solchen Pellets einfach gepresst, so Körndeln. Ja, und das kommt dann da drauf. Und die zersetzen sie halt auch relativ langsam. Also ist ein Langzeitdünger, genau. Okay. Und mit dem kommen wir super klar. Und die sind natürlich ein bisschen teurer als die Hornspäne. Aber da kommt die Schafwolle aus Deutschland oder aus Österreich. Das wissen wir sicher. Und damit geht es uns viel besser ab. Davon finden wir, dass das eine tolle Möglichkeit ist, Schafwolle zu verwerten, weil da die Schafehalter für dieses Abfallprodukt, die müssen draufzahlen für die quasi Entsorgung ihrer Wolle.
Das ist ein Quatsch.
Und das ist natürlich jetzt super, da können sie einfach ein bisschen was dazu verdienen.
Also das heißt, weil wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass unser Gemüse eigentlich gar nicht vegan ist.
Nee, das ist es nicht, sondern, und das ist mir auch wichtig, also das ist nicht so, ja, ist es noch nicht, aber da wollen wir hin, nee, ganz im Gegenteil. Es ist in der Landwirtschaft oder in der Biolandwirtschaft gehört eigentlich ganz wichtig Tiere mit dazu, einfach um diese Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten. Und da sind Wiederkäuer eben unersetzbar. Also die Kühe, die produzieren nicht nur Milch und Fleisch, sondern die Kuh ist eigentlich dafür da, um uns Mist zu geben. Das ist das, was von der Kuh das Wertvollste ist. Das ist uns allen gar nicht bewusst. Aber das ist einfach, die kann dieses Grünfutter nicht nur in Milch und Fleisch umsetzen, sondern sie kann es zu wunderbaren Dünger umsetzen. Und das ist Gold für uns. Und genauso dann die Wolle der Schafe, genauso die, mit denen wir zusätzlich düngen können, für uns ganz wichtig für diese Idee des Kreislaufs, ja, dieses Hofkreislaufs im Grunde.
Ja, und ich habe mir dann im Nachhinein bei dieser Frage auch gedacht, eigentlich ist der Boden an sich ja schon gar nicht vegan, weil da sterben ja Organismen jeden Tag in, also große wie kleine, die dann zersetzt werden von den Pflanzen. Also so oder so.
Man kommt nicht drum rum. Es hängt einfach alles zusammen und insofern, ja, und man muss sich gerade, würden wir vegan, also natürlich geht es, ja. Man kann auch vegan, insofern jetzt Gemüse erzeugen, indem man jetzt ganz viel mulcht. Das machen wir schon auch, allerdings aus anderen Gründen. Aber dann brauchst du enorm viel Fläche wiederum, die dann wiederum der Lebensmittelerzeugung quasi fehlt. Dann brauche ich ja für dieses Gemüsefeld als Nehmerfläche quasi nur mal die gleiche Fläche als Geberfläche, um das draufbringen zu können. Und das fehlt mir dann wieder für die Produktion. Wir finden es sinnvoller, wir stellen auf diese Fläche noch eine Kuh. Die produziert dann aus dem, was sie frisst, auch noch Milch und Fleisch und liefert den Dünger für hier. Also es ist eigentlich ein Mehrwert. Und also irgendwann, sagen wir mal, 10 Milliarden in nicht allzu langer Zukunft, da müssen wir überlegen, wie wir alles abwehren. Also das sind schon Überlegungen, die man mit einfließen lassen.
Ja, vor allen Dingen, dass es halt hier dann angebaut wird und nicht von irgendwo kommt, wo dann weit dafür gerodet wird, dass man eben diesen fruchtbaren Boden hat am Ende. Also wir haben jetzt ganz am Anfang Pflug, dann die Tiefenlockerung. Dann die extra Düngung nochmal.
Genau. Ja, und dann.
Wie geht's dann weiter?
Genau, dann muss ich natürlich, jetzt habe ich das gegrubbert, dann habe ich das extra nochmal gedüngt und irgendwann muss ich mir dann ja ein Saatbeet oder ein Pflanzbeet herrichten. Also, sonst wird es ja so ausschauen wie hier, da kann ich ja jetzt noch keine Pflanzerln reinsetzen, geschweige denen was sehen. Was man da natürlich noch sieht, was wir immer wieder zu kämpfen haben, ist bei uns noch Wurzelunkräuter. Schau, hier zum Beispiel. Unsere besondere Feind, die Quecke, die bildet einfach fürchterliche Ausläufer, wuchert da wunderbar und verdichtet nahe den Boden. Die wollen wir gar nicht haben.
Also
die wird dann oft da auch noch mal rausgezogen, auch mit dem Mulcher. Darum liegt es jetzt da so oberflächlich. Mhm. Ja, und dann haben wir eine kleine Kreiselecke, die macht dann einfach, die wendet das auch nicht, sondern dreht das quasi.
Ja, also ein bisschen vermischt mit der Düngung, oder was?
Ja, erstens mischst du den Dünger ein und zweitens macht es nochmal viel feinkrümeliger dann durch. Und dann hast du im Grunde, schau, wie da drüben, so ein feines Saatbeet. Mhm. Und da können wir dann reinpflanzen oder eben, wenn wir es besonders schön gemacht haben, eben auch reinsehen. Ja, und das wäre es dann eigentlich. Also dann haben wir gepflanzt.
Dann hat's ja
gepflanzt. Und dann haben wir noch manche Kulturen. Speziell beim Kohl machen wir das, da wird gemulcht. Das heißt, da lassen wir den Boden dann nicht nackig, sondern bedecken den auch nochmal mit einer dichten Schicht Silo in unserem Fall, also Grassilage. Ja, genau.
Damit nichts durchwächst, was anderes, oder? Habe ich jetzt
gesehen. Genau, das ist sehr gut.
Dann machen wir das drauf. Und ich wusste nie, was Mulch ist. Ich dachte immer, Mulch ist Dünger.
Nee,
aber
ja,
es ist auch beides.
Es ist alles, genau. Also diese Schicht Grassilage, die wir drauf machen, die machen wir richtig dick. Also wenn wir die ausbringen, siehst du da oben, die machen wir teilweise so 25 cm dick. Klar, die sackt dann nachher zusammen. Aber die hat mehrere Funktionen. Das erste ist, sie nimmt das Licht weg. Und wenn ich kein Licht habe, dann kann drunter kein Unkraut wachsen. Also das ist eine super Unkrautunterdrückung. Der zweite Punkt ist, sie gleicht natürlich das Klima drunter aus. Also diese starken Schwankungen von der Temperatur sind gemildert. es hält den Boden immer feucht drunter. Also der trocknet einfach nicht so aus. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, wenn der offen liegt, dann genau, dann trocknet genau. Viel schneller aus.
Trocknet viel schneller natürlich aus. Und so habe ich immer eine schöne Feuchtigkeit darunter. Und dann habe ich natürlich nur den Aspekt der Düngen, weil diese Grassilage, die setzt sie ja langsam um. Also das heißt, wird genauso von den Bodenlebewesen umgesetzt und verarbeitet und ist natürlich auch eine gewisse Düngewirkung. Kommt tatsächlich nicht alles in den Boden, weil natürlich vieles, was die verarbeiten, dann auch ausgast. Also dessen muss man sich bewusst sein. Mulch geht nicht eins zu eins als Dünger in den Boden, aber natürlich schon zu gewissen Teilen.
Also es wäre dann schon besser, wir haben ja auch Folie, habe ich gesehen, draufliegen, so eine Schale.
Genau.
Schon besser als die Folie.
Ja.
Aber natürlich wahrscheinlich nicht so gut handelbar.
Ja, genau. Also du sagst das. Das ist der Punkt. Das ist die andere Methode, um den Boden da unkrautfrei zu halten, ist mit einer schwarzen Folie abzudecken. Gibt es zwei verschiedene. Eine, die wasserdurchlässig ist, da kann man dann eben direkt reinpflanzen. Das machen wir schon auch, zum Beispiel bei den Zucchini oder beim Kürbis haben wir das gemacht. Wo du einfach mit dem Hacken sonst nicht hinterherkommst, wo das einfach Arbeitszeit spart, weil einfach so viele Stunden Hackarbeit wir uns da nicht leisten können oder wollen. Und deswegen ist das natürlich gut, wenn wir das abdecken können. Und dann diese andere Folie, die nicht wasserdurchlässig ist, diese feste Silofolie, die dient dazu, dass wir langfristig Wurzelunkräuter wegkriegen. Also so, dass wir auch diese Wurzeln wegkriegen.
Kann man auch mit Stroh mulchen? Weil Stroh, ich meine, das ist ja eigentlich für die Tiere natürlich zum Einstreuen, aber...
Mhm. Ja, klar, kann man mit Stroh anmulchen, wäre insofern irgendwie schön, weil es jetzt, sage ich mal, keine Futterkonkurrenz wäre, weil Silo kannst du ja wunderbar verfüttern an die Tiere. Das Problem bei Stroh ist, dass das den Stickstoff ganz stark bindet. Also das heißt, wenn du Stroh mit Stroh mulchst, musst du das in deiner Düngekalkulation mit bedenken und musst dann wirklich noch einmal eine gute Dosis Stickstoff mehr draufgeben, weil das Stroh einfach sehr kohlenstoffhaltig und es bindet den Stickstoff fest an sich und gibt den erst langsam über die Zersetzung wieder ab, bis dorthin ist aber möglicherweise der Pflanze verhungert. Also das heißt, mit Stroh zu mulchen, geht, ist aber schwierig, geht bei wenigen Kulturen, also zum Beispiel bei Rhabarber, wenn du den einmal im Jahr erntest und dann schmeißt den Stroh hin, da kenne ich einige Betriebe, die machen das. Und dann hat es ein Jahr Zeit, bis das umsetzt, bis das den Stickstoff im Grunde wieder freigibt, den braucht es im Frühjahr wieder, dann geht das schon. Aber normalerweise im normalen Gemüsebau machst du das nicht mit Stroh.
Okay, bei Erdbeeren sehe ich es manchmal.
Ja, genau. Da hat es aber natürlich auch den Grund, dass die Erdbeeren einfach nicht am Boden liegen und dass die trocken sind, dass die nicht faul werden. Also da ist es hauptsächlich, da hat es keine Düngewirkung.
Okay. Das ist keine, nur so Einstreu, damit Erdbeeren schön.
Ja, genau. Und natürlich Unkrautbekämpfung schon auch. Licht nimmt es natürlich auch weg. Aber es ist jetzt nichts. Es wäre jetzt für uns nicht optimal, weil es uns den Nährstoff nicht wegnimmt, eher statt liefert.
Also dann gäbe es im Prinzip die dunkle Folie. Lustigerweise diese dunkle Folie, muss ich jetzt kurz erzählen. Wir haben Freunde, da habe ich die nämlich das erste Mal gesehen und die haben einen Garten in so einer Reihenhaussiedlung. Und die Nachbarn haben sich fürchterlich über diesen Garten immer beschwert, weil der halt einfach so wächst, wie er wächst. Und sie sich, ja, keine Zeit dafür hatten, viel im Urlaub waren. Dann haben sie irgendwann einfach so eine ganze schwarze Folie über den ganzen Garten gelegt, für 2 Jahre. Und lag die dann da? Hat sich keiner mehr beschwert drüber. Es ist nichts mehr gewachsen. Jetzt haben sie mittlerweile den Garten schön angelegt. Aber ich fand es so lustig, diese Idee, dass man eine schwarze Folie in dem Garten hat, in dem man eigentlich lebt. Gell? Das ist so hässlich.
Das ist überhaupt nicht schön. Ja, aber es ist eine gute Art im Grunde, dass man den Boden Unkraut freikriegt und vor allem Wurzelunkraut wegkriegt, ohne massive Bodenbearbeitung. Und das ist in den meisten Fällen ist das die schonendste Art. Auch wenn das nicht hübsch ausschaut, und man muss es auch nicht 2 Jahre liegen lassen, das ist schon ein bisschen extrem. Aber 6 Monate sollte man das tatsächlich liegen lassen. Okay. Also das ist schon gescheit. 6 Monate in der Vegetation, also den ganzen Sommer. Wenn du es im Frühling auflegst und ein bisschen Herbst liegen lässt und dann was einsehst, dass in Winterung drinsteht, das wäre gar nicht so schlimm.
Okay, also musst du dann gar nicht mehr die Sachen rausholen? Also die sind dann abgeschoben?
Die sind dann abgeschoben, ja klar. Wenn du Pflanzenlicht und Sonnenlicht wegnimmst, dann war es das.
Okay, auch die Quecken? Die Quecken
ja
nicht mehr?
Nee, das stirbt dann ab. Das ist einfach weg. Das ist schon toll.
Ja. Aber es heißt natürlich auch, die Bodenorganismen sind irgendwie...
Ja, wobei dazu hat es Versuche gegeben, weil das ja ein ganz gängiges Konzept gerade beim Marktgarten ist, das mit der Folienabdeckung. Und das, die können wohl da in eine Art... Winterschlaf trifft es jetzt nicht so, weil es hat nichts mit dem Winter zu tun und nichts mit dem Schlaf. Aber die können diese Zeit ohne die Nahrung wohl ganz gut überstehen.
Okay.
Und es baut gar nicht so massiv ab. Aber das war immer natürlich die große Sorge, ist der Boden dann tot darunter? Ja. Aber dem ist wohl nicht so.
Okay.
Aber der Boden, das muss man wirklich auch dazu sagen, also wir kennen uns mittlerweile, glaube ich, in vielen Bereichen inklusive Weltraum besser aus als nur im Boden. Also für mich ist das wirklich nur in vielen Bereichen eine Terra Incognita und ich glaube, es gibt noch viele Zusammenhänge im Boden, die wir einfach noch gar nicht verstehen.
So wie im menschlichen Körper auch, ja?
Also genau.
Gerade so Bodenklima, denke ich oft auch, ist halt Darmflora.
Nee,
schon
klar.
Ähnlich.
Ja, klar. Ganz, also mit Mikroorganismen hängt
ja,
das zusammen.
Genau.
Ganz klar.
Eine Welt, die wir noch nicht wirklich verstehen.
Richtig.
Gut, aber wenn wir jetzt darüber reden, ja, die Pflanzen sind dann abgedeckt im Sommer. Wir haben die Unkrautbekämpfung durch Mulch oder auch durch Jäten. Und was passiert denn mit dem Boden im Winter? Wenn jetzt der Sommer rum ist und der Boden schläft.
Also das ist natürlich optimal, wäre es, wenn der Boden das ganze Jahr über bedeckt ist. Also normalerweise sagt man in der Beratung, das ist natürlich so das Optimum. Ein Boden dürfte nie länger als 6 Wochen nackig sein, also im Biolandbau. Also das ist schon eine sehr große Herausforderung. Das schafft man im Gartenbau und auch sonst in der Landwirtschaft sehr schwer. Aber natürlich ist es so ein bisschen der Zielwert. Aber vor allem über den Winter wäre es gut, wenn auf jeden Fall der entweder eben abgedeckt ist mit einer Folie, mit einer dicken Mulchschicht oder eben dick mit Ernteresten geht zum Beispiel auch.
Okay.
Aber optimal ist es, wenn er durchwurzelt ist, weil die Wurzeln halten das einfach fest, das schützt vor Auswaschungen und es hält einfach die Nährstoffe oben. Du musst dir das so vorstellen, wenn dann viele Niederschläge im Winter kommen, dann schwemmt die Nährstoffe natürlich in immer tiefere Schichten und die Pflanzen haben ja nur eine bestimmte Tiefe, wie sie mit den Wurzeln reinkommen. Und irgendwann erreichen sie die Nährstoffe dann nicht mehr, dann musst du von oben wieder nachdüngen. Und diese Zwischenfrüchte oder diese Winterungen, wie man den Bewuchs über den Winter nennt, die dienen dazu, dass die diese Nährstoffe einfach aufnehmen, in der Pflanze speichern. Und wenn die dann wieder absterben im Frühling oder wenn du sie dann mulchst und dann wieder auf den Boden bringst, dann hast du die wieder an der Oberfläche. Und dann hast du sie wieder in einem Bereich, wo die Wurzeln der neuen Pflanzen wieder hinkommen. Und deswegen ist es einfach, da geht es darum, die Nährstoffe nicht ausschwemmen zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und du hältst den Boden halt fest. Ja? Diese Wurzeln, die halten ja die einzelnen Bodenkörnchen fest. Und das schwemmt sie nicht aus und wascht sie nicht aus. Genau, deswegen haben wir das da. Und das, natürlich, wenn du jetzt was da stehen hast, wie Wickrocken zum Beispiel, das ist so eine klassische Winterung, dann unterdrückt es natürlich dann auch die ersten Unkräuter, die dann sonst sofort mit den ersten längeren Tagen im Frühjahr wieder kommen würden.
Ja, stimmt. Bei den, also wenn man jetzt Heilpflanzen oder Kräuter gräbt, Wurzeln, macht man das ja auch im Herbst, weil dann die ganze Kraft der Pflanze im Prinzip in den Wurzeln liegt. Genau, vom Frost, weil dann kriegt man sie nicht mehr raus. Aber oh, genau.
Ja, so ist unsere Bodenbearbeitung übers Jahr, genau.
Was wäre denn das Schlimmste, was wir jetzt dem Boden antun könnten? Und wie schnell könnten wir den kaputt machen? Also wir brauchen ja unglaublich lange, den so zu kriegen, wie wir ihn wollen.
Mhm.
Und wie schnell kann ich ihn kaputt machen?
Sehr schnell. Also das Schlimmste tatsächlich, wo du ganz diese viele Aufbauarbeit sehr schnell zunichte machen könntest, wäre jetzt, wenn du bei sehr nassen Bedingungen mit einer schweren Maschine drüber fahren lässt. Also wenn wir uns jetzt kurzerhand entschließen werden, wir ackern das jetzt doch wieder und wir sagen, es ist uns vollkommen wurscht, wie das Wetter gerade wäre und es ist total nass und wir fahren jetzt da bei nasser Witterung nur rauf und runter mit dem Flug, dann ist viel oder das meiste von dieser Arbeit, die wir gemacht haben, eigentlich vergebens gewesen. Also das wäre schon ein großer Schritt. Innerhalb der Biolandwirtschaft natürlich, also wenn du da jetzt anfängst mit irgendwelchen Spritzmitteln und so weiter, dann hat das natürlich ganz andere Auswirkungen aufs Bodenleben. Aber davon, das ist es ja jetzt nicht. Es geht ja um, was ist in der Biolandwirtschaft wahrscheinlich ja, genau, das Schlimmste. Ja. Da ist es wirklich das Befahren bei zu nassen Bedingungen.
Okay, also wenn ihr anfangt, irgendwie mit dem Traktor zu fahren im Frühjahr, müsst ihr schauen, der Boden ist in Ordnung.
Wann ja, entweder gefroren. Anfangen? Also oft ja. Ist auch gut, wenn der nur gefroren ist. Okay. Das hilft natürlich auch, ja, weil der Boden, wenn der, also wenn ganz oft fängt man zum Beispiel zum Mistfahren an im Frühling in Nächten, wo es noch richtig kalt ist, so damit der Boden noch richtig tief runter gefroren ist, dann ist er auch tragfähig. Dann passiert genauso nichts. Okay. Ist oft eine sicherere Bank, als wenn du wartest, bis er dann richtig abgetrocknet ist im Frühling.
Bis er dann so matschig und dann richtig.
Genau, weil da bist du natürlich ausgeliefert. Wenn es dann gescheit regnet im Frühling, du hast ja noch wenig Bewuchs drauf. Das heißt, so wenig Pflanzen, die jetzt die Feuchtigkeit schon aufziehen, der braucht dann ewig, bis er wieder trocken wird. Du bist im Frühling, du musst raus, du musst starten können. Ja. Und da ist es natürlich dann oft die Gefahr, dass du den zu früh befährst. Insofern ist es oft gar nicht so schlecht, eben dann bei gefrorenen Bedingungen zu fahren.
Und habt ihr noch Punkte, die dann, wo ihr warten müsst, okay, das muss erst passen, dann können wir anfangen?
Also beim Boden ist es hauptsächlich die Feuchtigkeit, wo man anfangen
die
kann.
Die Temperatur ist.
Ja, Temperatur natürlich. Also bevor wir säen oder pflanzen müssen, man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, speziell bei, also der Boden unter 9 Grad passiert nichts. Also okay. Da geht der Boden sowieso in Abwinterruhe, da ist einfach die Nährstoffumsetzung sehr herabgesetzt. Da ist einfach Winterschlaf der Mikroorganismen, kennt man das so ein bisschen bezeichnen. Über 9 Grad geht es dann erst richtig los. Umso wärmer es wird, umso mehr Leben ist da eben im Boden drinnen, umso mehr rührt es, umso mehr Aktivität. Und das ist schon auch wichtig zum Bedenken, wenn man zum Beispiel Mulch aufträgt. Also da haben wir immer ein Thermometer, mit dem man, so wie ein Fleischthermometer, muss man sich den vorstellen, so ein Spieß und oben so einen runden Thermometer. Damit messen wir die Bodentemperatur, bevor wir eine Mulchschicht auftragen, weil wir konservieren ja die Temperatur, die der Boden jetzt gerade hat. Und wenn wir den Mulch zu früh aufbringen, wäre schön, weil wenig Unkraut wachsen würden, aber der wäre dann möglicherweise nur viel zu kühl. Also da sollte man das natürlich auch nicht machen. Auf das muss man natürlich auch achten.
Was hast du denn langfristig oder was haben wir als Solawi langfristig mit dem Boden vor? Oder in welche Richtung soll es gehen, wenn du dir das jetzt ausruhen darfst?
Also ich glaube, ein großes Thema, was wir noch haben, ist dann die Wurzelunkräuter, also die Quecke, die wir vorher schon angesprochen haben, die wäre wichtig, dass wir die loswerden. Also die fühlt sie natürlich unter Mulchbedingungen sehr wohl, weil die stirbt nicht ab. Ja. Samenunkräuter sterben ab, aber die bei so lockerem Silomulch, das findet die Quecke eigentlich toll. Und da kann sie sich so richtig mit ihren Wurzeln ausbreiten da überall. Und die müssen wir eindämmen. Das ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe. Deswegen werden wir auch von unseren Silomulchfolien nicht so schnell wegkommen. Und dann kontinuierlich diese Tiefenlockerung, müssen wir uns überlegen, ob das langfristig mit der Grillinette einfach ausreichend ist oder es gäbe ja maschinelle Möglichkeiten, eine Spatenmaschine, die man dafür nimmt. Wir haben es uns schon öfter gegengerechnet, immer wieder dagegen entschieden, weil es eigentlich nicht wirklich rentiert. Aber mei, also da müssen wir sich weiter überlegen. Aber das sind die Punkte. Also Wurzelunkräuter bekämpfen und schauen, dass wir in der Tiefenlockerung drin bleiben. Wenn es nämlich wieder so ein richtig nasses Jahr gibt, wie das letzte Jahr war, dann haben wir immer nur Flecken einfach drin, die von der Geschichte bedingt zu Staunässe neigen. Und dann haben wir da Pflanzen, die nicht wachsen. Und das müssen wir weiterhin langfristig einfach schauen. Und ansonsten, ich glaube, mit der Düngung sind wir einfach schon sehr gut dabei. Und regelmäßig dabei bleiben, Gründüngungsfelder einzubauen, damit die einfach wirklich flächendeckend, das hast du ja gesehen bei der Bartenstichprobe oben, dass wir da sehr flächendeckend eine Durchwurzelung hatten. Und dann müssen wir auch schauen, dass man da dabei bleibt einfach.
Mhm. Ja.
Das ist natürlich immer viel Arbeit, die nichts bringt. Ja, also von dem ganzen Feld, da muss jedes Beet genauso vorbereitet werden, wie wir das besprochen haben. Es ist eingesät worden, aber von dem erntet man nichts.
Ja,
gar nichts. Also da ernten jetzt gerade die Schmetterlinge, die Hummeln, die ganzen Insekten, die ernten jetzt gerade. Aber wir haben davon quasi keinen Umsatz. Wir hatten aber jede Menge Arbeit. Aber es ist eine Investition in den Boden, die wir uns leisten sollten, damit es einfach eine langfristige eine Fruchtbarkeit behält.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, schon, gell?
Ja. Also vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Ich freue mich schon auf die Folge.
Ja, ich mich auch.